Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Die Einladung kam vor gut einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr sogar. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich auswärts predige, seit etwa 3 Jahren. Und Gott hat es ziemlich klar gesagt, dass ich herkommen sollte. Also es ist für mich ein besonderer Abend und durch Gottes Gnade wird es für uns allen ein besonderes Wochenende. Denn ich habe einen Empfinden im Geist, ich weiß nicht, ihr kennt diese, a witness in the spirit, also irgendwie ein Zeugnis im Geist, dass Gott irgendetwas machen möchte, der etwas tiefer geht. Irgendetwas Gutes, Nachhaltiges, Aufbauendes, Ermutigendes, Heilendes, Befreiendes. So ein Ding. Seid ihr dabei? Ja? Okay. Halleluja. Besonders freut es mich, dass es mit den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums zu tun hat. Ich war in Kalifornien, wohnte in Kalifornien damals. Ich bin eigentlich in Heidelberg geboren, bin in Amerika aufgewachsen die ersten 8 Jahre, dann noch ein Jahr in Karlsruhe und dann 8 Jahre in Vicenza, Italien und dann noch ein Jahr in Worms und dann noch ein paar Jahre in den USA und dort habe ich den Herrn getroffen. Ich besuchte meine Schwester und sie erzählte mir von diesem Jesus und diesem Wunder, die sie erlebt hatte und ich konnte es kaum glauben. Aber ich hatte an dem Abend, ich lag im Bett und sagte, okay Herr, ich entscheide mich zu glauben, dass du der Sohn Gottes bist und ich lade dich einfach in meinem Herzen hinein. Und da kam eine Strömung auf mich zu, als ob ich den Finger in die Steckdose gesteckt habe und das dauerte an und ich weiß, vielleicht so ein paar Sekunden, vielleicht ein paar Minuten, ich weiß nicht. Aber Gott hat mich von Grund auf verändert. Mein Leben war anders. Ich konnte kaum mehr reden. Es dauerte ein paar Wochen, bis ich wieder lernte zu reden. Ich bin mit dem Militär aufgewachsen und fluchte auch wie ein Soldat. Und dann am nächsten Tag nahm sie mit in eine Pfingstgemeinde. Und die Leute, die, ich meine, für mich waren Christen solche Menschen. Wenn ich einen Christ gesehen habe auf der Straße, bin ich auf der anderen Straßenseite gegangen. Ich wollte einfach nichts mit ihm zu tun, mit Kirche und so weiter. Und ich sagte einfach, Mensch Gott, hast du aber komische Kinder. Und dann hörte ich so, wie er, einen Papa, er lachte so, ja, das sind meine Kids. Das sind meine Kids. Und in dem Moment, ich habe mich in ihm total verliebt. Und ich habe mich auch in seine Gemeinde total verliebt. Ich hatte keinen kirchlichen Hintergrund. Mir waren die Denominationen total fremd, was ein Katholik oder Evangelikaler oder Charismatiker oder was weiß ich, hat überhaupt keinen blassen Schimmer. Und ich bin froh drum, weil ich habe sofort den Leib Christi gesehen, den weltweiten Leib Christi. Und das hat mich dann gepackt und hat mich nie losgelassen. Wie sehr Gott seine Kids liebt. Und wenn ich hier so vor mich schaue und ich sehe so viele von seinen Kindern, von solchen Menschen, die er so liebt, dann erfüllt es mich mit einer Freude, aber auch eine Verantwortung. Denn ich stehe hier als sein Botschafter heute. Morgen stehst du vielleicht vor einer Gruppe. Aber heute Abend stehe ich hier vor euch und ich erachte das als eine sehr, sehr großen Vorrecht und auch eine sehr große Verantwortung. Und durch Gottes Gnade werde ich euch seine Gedanken wiedergeben dürfen, sein Wort bringen dürfen und auch die Kraft seines Geistes. Denn ich denke nicht, dass Gott uns irgendetwas sagt, ohne irgendetwas tun zu wollen. So möchte ich euch ermutigen, jetzt von Anfang an offen zu sein für das Wirken seines Geistes. Ich denke, in der Lobpreis haben wir einen Anfang davon gespürt. Ich weiß, lass mich einfach ehrlich fragen. Wer unter uns hat das Bewegen des Geistes gespürt, während wir gesungen haben? Amen. Er ist mitten unter uns. Und wenn du ihn noch nicht gespürt hast, dann wirst du ihn spüren im Laufe dieser Tagen. Er bittet uns, unser Herzen aufzuschlagen, aufzumachen für ihn. Und irgendwie auf Empfang zu gehen. Wer kann das nachvollziehen? So wie eine Handy. Wer hat ein Handy dabei? Und wer hat es noch eingeschaltet? Also, ausschalten. Aber die Dinge stehen auf Empfang. Amen. Und so sollen wir auf Empfang stehen für das, was Gott tut. Ich war 9 Monate alt im Herrn. Und ich war in Anaheim, Kalifornien. Ich weiß nicht, wie ich hingekommen bin, aber ich war bei einem Treffen des Geschäftsleute des vollen Evangeliums. 9 Monate alt im Herrn. Und ich war ziemlich verrückt. Ich meine, Gott hat mich so gepackt. Ich habe für alles gebetet, was sich bewegt hatte. Und manchmal geschah was, manchmal nicht, aber mir war es wurscht. Ich war so in ihm verliebt, so völlig überzeugt von diesem neuen Leben, die ich erfahren habe in meinem Leben. Ich bin Systemanalytiker. Ich meine, ich bin eine Person, der eigentlich denkt oder denken sollte auf jeden Fall. Und es war so übernatürlich, dass es überhaupt keinen Zweifel gab und gibt in meinem Leben, dass er lebt, dass er sein Bibel wahr ist und so fort. Aber in diesem Treffen des Geschäftsleute des vollen Evangeliums, da sprach irgendeine, der in Osteuropa tätig war, hat eigentlich keine Bedeutung zu der Zeitpunkt für mich. Aber plötzlich sagte jemand hinter mir, Dan, go to Europe, geh nach Europa. Und ich drehte mich um und da war keiner da. Und plötzlich kam dieses Gefühl über mir und das der Heilige Geist, so wie dieses Öl. Und ich konnte nicht reden. Ich brach überhaupt keinen Ton mehr raus. Und ich konnte das Schlusslied nicht mehr mitsingen. Und es dauerte eigentlich 6 oder 7 Stunden, bis ich überhaupt ein Wort wieder rausgebracht habe. Ich sprach dann mit meinem Pastor und fragte ihm ja, was soll ich tun? Und er sagt, Dan, go to Europe. Also geh nach Europa. Das war offensichtlich Gott. Und deswegen bin ich hier. Ich kam an, meine Schwester wohnte in Fürth damals. Und am nächsten Tag, mein Bruder, der war auch hier, arbeitete mit einer Ostmission. Und sie brachten mich zum Hauptquartier. Und ich hatte ein Gebet. Ich sagte, Herr, lass mich ankommen als Gebetserhörung. Dann werde ich wissen, dass das mein Platz ist. Ich bin angekommen und der Chef hat gesagt, ja, was kannst du? Wer bist du denn überhaupt? Ich war braun gebrannt von der kalifornischen Sonne, hatte so eine Vollbart, so ein Hawaii-Hemd offen bis hierher und ein goldenes Kreuz. Und er sagt, was willst du denn hier? Ich habe gar nicht in das christliche Schema gepasst. Und ich habe gesagt, na ja, ich kann mit Computern umgehen, bin Systemanalytiker. Und er sagt, wir beten schon seit einem Jahr, dass Gott uns jemand schickt. Okay, war ich da. Und seitdem, bis die Wende, bin ich immer in Osteuropa gewesen. Ich bin öfters durch Dresden gefahren, habe einige Abenteuer so in Dresden auch mitgemacht und habe Bibel geschmuggelt. Und dann nach der Wende ging es weiter so mit Gemeindearbeit und so weiter. Aber auf jeden Fall, was mir wichtig ist und was mich immer wieder eine Freude bereitet, ist, wie wichtig Christen im Beruf in meinem Leben gewesen sind. Und ich habe auch in der Zwischenzeit die Freude und Vorrecht gehabt, öfters in Chapter-Treffen sprechen zu können, manchmal hier bei solchen regionalen Treffen. Und ich finde es einfach genial. Und ich möchte sagen, dass ich schätze so sehr die Arbeit, die ihr macht. Das ist, ihr erreicht einen Segment der Gesellschaft, die in keiner anderen Weise erreicht werden können. Also weiter so. Und wenn ihr nicht dabei seid, dann, wir haben eine Liste, du kannst dich eintragen nachher. Nein, das ist ein Witz. Aber, nee, der sagt, wir machen eine Liste. Also, nee, und ich finde es sehr, sehr schön, dass, ob ihr mitmacht, aktiv oder nicht, ist es sehr schön, dass wir beisammen sind. Jetzt unter dem Dach dieser oder Schirmherrschaft, sagt man auf Deutsch, von dieser wunderbaren Organisation. Okay. Ich bin mit Derek Prince beschäftigt, schon seit langem. Ich führe die Geschäfte von Internationaler Bibellehrdienst, Derek Prince Ministries. Ihr seht da draußen einen Tisch mit Azar überall. Also Azar Multimedia, Azar TV, was in aller Welt ist Azar? Azar ist ein Zusammenschluss von mir, von meiner Frau, von unseren 6 Kindern. Wir haben eine GbR gegründet, einen Familienbetrieb, denn jeder macht irgendetwas. Mein Sohn ist Toningenieur, meine Tochter ist Film und 3D Animation und der andere ist Programmierer und der andere macht dies und jenes. Und meine Tochter und ihr Ehemann, die machen christliche Freunde Israels bei uns im Haus. Vielleicht kennt einige von euch auch dieses Werk. Und in diesem Zusammenschluss, wir haben uns gefragt, Herr, was sollen wir denn mit diese ganze Talente? Und so kam Azar GbR. Azar ist ein hebräisches Wort. Das heißt aufbauen, unterstützen, umgürten. Aus diesem Kernwort kommt die Beschreibung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, der Parakletos, der Beistand und so. Und so ist es aus dem Hebräischen geleitet. Und das wollen wir damit. Deswegen ist es da. Könnt ihr euch gerne informieren. Es sind ein paar Bücher von mir ausgelegt, ein paar von unseren CDs. Wir sind auch ein Lobpreisteam als Familie, das auch sehr, sehr erfreulich ist. Und ihr könnt euch die Dinge gerne anschauen. Ich habe euch aber auch von Derek Prince Ministries, von IBL, ein Geschenk mitgebracht. Ich habe 100 Stück von Dereks Biografie und ich möchte euch allen eine Kopie davon schenken. Preis dem Herrn. Danke, Derek. Ich bin so ermutigt und so aufgebaut und so von diesem Mann geprägt. Und es ist einfach schade, wenn die Dinge bei uns im Regal stehen. Und ich dachte, wer könnte sie am besten gebrauchen? Und ich dachte an euch. Also bitte im Laufe der Zeit, wir stapeln sie einfach auf dem Tisch, nehmt euch eins mit und genießt es. Okay. Als vor etwa einem Jahr, damals war es der Albrecht Dressler, der ist auf mich zugekommen, und er hat ein paar Themen vorgeschlagen. Es ging so ein bisschen um die Endzeit, wie man mit geistlichen Waffen umgeht, wie setze ich meine geistlichen Waffen ein, solche Sachen, so praktische Dinge. Und dass diese Endzeit-Gedanke ist hängen geblieben. Ich möchte, dass wir ein paar Sachen anschauen, denn wir sind in einer Zeit, der uns prägt, ob wir es wollen oder nicht. Und um diese Zeiten erstens mal zu überwinden, aber noch wichtiger, um in diese Zeiten ein Zeugnis zu sein für den Herrn, effektiv zu sein für dem Reich Gottes, dann müssen wir verstehen, wo wir sind in Gottes Zeitplan und wir müssen unsere Umgebung verstehen. Denn wenn wir das nicht tun, dann gehen wir so wie die Naiven, wie die Blinden durch einen Nebel und haben überhaupt keinen blassen Schimmer und wir werden hin und her geschlagen von der Geist dieser Welt, ohne zu wissen, was soll ich denn damit? Wie kann ich mich schützen, erstens einmal? Und vielleicht noch wichtiger, ich verstehe die Sachen, die mich prägen, die mich zur Sünde bewegen wollen. Ich erkenne den Geist dieser Welt. Ich erkenne den Geist dieser Zeitalter. Und dann weiß ich besser, wie ich mich gegen ihn stellen kann. Und deswegen ist es mir so wichtig. Ich möchte gerne, wenn du deine Bibel dabei hast, ich bin mir sicher, wir sind alle so gute Christen, dass wir alle eine Bibel dabei haben. Ja, dann muss ich die Stellen wohl lesen, gell? Hätte ich sowieso vor. Wenn ich ein bisschen mit euch rumspiele, dann bitte nehmt keinen Anstoß. Es ist wirklich nur ein bisschen Spielerei. Matthäus 24. Und ich lese ab Vers 3. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, Matthäus 24, Neuen Testament, und ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Es ist interessant, dass er so antwortet auf die Frage, was ist das Zeichen deines Kommens? Und dann sagt er erstmal, sieh zu, lasst euch nicht verführen. Interessant, das ist kein Zeichen, sondern das ist eine andauernde Aufmerksamkeit, die er uns anbefehlt. Als allererstes, sieh zu, pass auf, bleib wachsam. Und dann geht es weiter, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Seht zu. Zweite Mal, bleibt aufmerksam. Lasst es euch nicht erschrecken. Falle nicht in Panik und verkauft eure Häuser und gräbt einen Gruben und versteckt euch. Macht das nicht, sondern seht zu. Es wird passieren. Seht zu. Und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Matthäus 24, habt ihr es gefunden? Matthäus 24, und jetzt sind wir bei Vers 9. Dann werden sie auch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und das ist jetzt ein Schlüsselvers. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, auf Englisch heißt es, because iniquity shall abound. Das ist mehr als Ungerechtigkeit. Iniquity beschreibt einen Wort, der Sünde beschreibt, und es sind drei verschiedene Worte. Das eine, was iniquity umschreibt, heißt avon. Und dieses avon beschreibt der Wurzel der Boshaftigkeit oder der Wurzel der Ungerechtigkeit, der Grund gewesen war, dass Satan überhaupt aus dem Himmel gefallen ist. Also das heißt, weil diese Iniquity, dieses Avon, diese Ungerechtigkeit oder Boshaftigkeit, es gibt bestimmt bessere Wörter dafür, weil das zunimmt, was wird dann geschehen? Wird die Liebe von vielen erkalten. Auf Englisch ist es noch stärker. Es heißt, wird die Liebe von den meisten erkalten. Also vielleicht fängst du an, eine Ahnung zu bekommen, in welchen Zeiten wir leben. In eine Zeit, wo das passiert, wird die Liebe, der da gewesen ist, von vielen oder, wenn man das Englische mit hinzufügt, von den meisten erkalten. That's heavy, würden wir sagen auf Englisch. Das ist eine schwerwiegende Aussage. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und dann das Schlüsselwert für uns als IBL, als Derek Prince Ministries, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Diese Geist, diese Bewegung, diese Tendenz ist das, was für uns wichtig ist. dass wir das verstehen. In solchen Tagen leben wir. Wer soll sich wundern, wenn er in sich selber merkt, dass seine Liebe erkaltet? Wer soll sich wundern? Aber was tue ich dagegen? Denn es heißt, wer aber beharrt bis ans Ende. Das heißt, es gibt einen Ausweg. Amen. Das heißt, wir sind nicht ausgeliefert, sondern es gibt einen Ausweg. Und das ist das, was der Herr uns in dieses Wochenende, denke ich, zeigen möchte. Ich war in den letzten paar Tagen in Bad Blankenburg. Da war so eine Israel-Konsultation. Und ich habe eine Ehepaar getroffen, Pastoren-Ehepaar, die wohnen nur ein paar Kilometer von mir weg, aber ich sehe sie nie. Aber dort habe ich sie getroffen und wir haben miteinander gesprochen. Und die Frau, die Susanne, hat gesagt, Mensch, ich verlange so sehr nach dieser Radikalität, die wir damals hatten, als wir Jesus kennengelernt haben. Wer hat das noch im Sinne? Die ersten Tage, nachdem du dich bekehrt hast. Manche erleben das dramatischer als anderen. Manche, so wie ich, war es wie ein Finger in der Steckdose. Für manchen anderen ist es nicht so, aber wie wir ihm geliebt haben. Wie waren wir radikal? Wie waren wir ohne Furcht und sind da hingegangen, so wie ich für alles gebetet habe. Rollstuhlfahrer, egal. Du, geh mal her, ich bete für dich. Ich habe gar nicht nachgefragt. Ich war ein bisschen naiv. Aber auf jeden Fall radikal. Wo ist diese Radikalität geblieben? Bei uns. Ihr seid alle so in meiner Generation. Manche sind noch älter. Man würde meinen, ist es möglich, dass man älter wird als ich bin? Schon. Aber einige Jünger, die nächste Generation kommt. Wo ist unsere Radikalität in Bezug auf Jesus? Ist dieses Harren, Ausharren, Festhalten an ihm, koste es, was es wolle. Herr, mir ist egal, was es mich kostet. Ich will dein Weg gehen. Erkaltet bereits unsere Liebe? Frage, nur eine Frage. Ich will noch keine Antwort. Heb deine Hand nicht im Augenblick. Sparen wir das für nachher. Halleluja. Okay, wie werden diese Tage genau ausschauen? Haben wir eine Beschreibung dieser Tage? Absolut. Schlag doch, wenn du deine Bibel dabei hast, 2. Timotheus auf. 2. Timotheus 3. Und wir lesen ab Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wohllust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihm gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Die immer auf neue Lehre aus sind, und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es gibt eine Sache hier, der für mich sehr wichtig ist. Eine Aussage, der mich Angst macht. Und das ist dieses letztes Vers, Vers 7. Die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist eine schreckliche Gericht auf einen Menschen. Denn es spricht von Leuten, die einen Schein der Gott, der Religion haben. Oder wie heißt es hier? Genau. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Wow. Und dann heißt es, die immer auf neue Lehren aus sind, die suchen immer Neues zu lernen, sind immer dabei zu studieren und ackern sich durch mancherlei, was theologische Dinge oder auch die Bibel, aber die können die Wahrheit gar nicht erkennen. Und das ist eine absolut schreckliche Sache. Die Wahrheit wird von denen verschleiert, und zwar von Gott. Gott sagt, meine Geheimnisse gebe ich denen preis, die mich lieben. Unsere Liebe zu Jesus ist für ihn einen Maßstab, inwieweit er uns seine Geheimnisse preisgibt. Das sind ja seine Geheimnisse, seine Wahrheiten. Es war sehr interessant. Ich hab jemand erzählt von irgendwas, der bei mir passiert ist, jetzt in letzter Zeit. Ich kämpfe ziemlich stark an manche Ebenen in meinem Leben, jetzt gerade, und komme nicht weiter, komme scheinbar nicht durch. Und ich war bei einer Prophetenschule und da sagte eine, gedenkt oder bedenke, dass wir mit Jesus in den himmlischen Bereichen gesetzt sind auf dem Thron zu Gottes Rechten. Bedenke, denk nur ein bisschen drüber nach. Der sitzt auf dem Thron. Der steht nicht da händeringend und schaut unten und sagt, oh Mensch, ich hoffe, dass du es schaffst. Ich hoffe, dass das gut geht. Macht er nicht. Der sitzt gelassen auf den Thron. Und was tut er? Die Bibel sagt uns, was er tut. Er wartet, bis der Vater all seine Feinde unter seine Füße stellt. Er sitzt gelassen und lässt sein Vater wirken. Und wow, das war eine Aha-Erlebnis für mich. Das war wie eine Offenbarung für mich. Und so, das habe ich wirklich zu Herzen genommen und habe gesagt, Herr, wenn das so ist, dann muss es doch möglich sein. Ich racker mich hier durch und komme nicht weiter. Was willst du mir sagen? Und ich habe mich so bildlich, ich habe mich selber vorgestellt, sitzend auf dem Thron mit Jesus. Und er gab mir sein Zepter. Und ich nahm den Zepter und ich sagte, Satan, ich verbiete dir, das zu machen. Punkt. Und mehr nicht. Und in den nächsten 2 Tagen habe ich erleben dürfen, wie ein Schleier von der Situation weggezogen wurde, ohne mein Zutun. Und es hat sich verändert. Und das habe ich den einen erzählt und er schaute mich komisch an und so, es ging gar nicht rein. Das ist nur ein Beispiel. Das passiert uns allen, weil Gott hat uns jeden Einzelnen so lieb, dass er uns ab und zu mal irgendeine ganz besondere Geheimnis schenkt. Wer hat das schon mal erlebt? Irgendwas hat er dir gesagt. Und das war dir so kostbar, entweder du las irgendwo in die Bibel und irgendein Wort ist lebendig geworden, Amen. Das hat er keinen anderen gegeben, das hat er dir gegeben, weil du ihm so kostbar bist. Und diese Geheimnisse, das, was er uns geben möchte, er will das. Es ist nicht eine Sache, wo wir drum ringen müssen und ihm sagen, oh bitte Gott, weißt du nicht, ich habe so viel getan für dich und ich lese so viel in meine Bibel und ich habe dich so, so gern und kannst du mir nicht irgendeine Kleinigkeit geben? Nein, müssen wir gar nicht. Er wartet nur drauf, uns solche Kostbarkeiten zu geben. Was hindert es dann? Wir sind in einer Zeit, wo der Geist dieser Welt gegen dem wirkt. Er wirkt dagegen. Er versucht uns so weit zu bringen, dass unsere Liebe erkaltet. Unsere Liebe zu Jesus, unsere Liebe zueinander. Und wenn es ihm gelingt, dann weiß der Feind, jetzt habe ich eine kleine Spalt. Jetzt sind sie ein bisschen weiter weg von dem Herrn, von Jesus, und die hören das dann nicht mehr so. Weil es sagt hier, sie können die Wahrheit nicht erkennen. Es gibt irgendetwas, der uns hindert, daran hindert, die Wahrheit erkennen zu können. Das ist so klar beschrieben in Römer 1. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch lesen. Römer 1 ist ziemlich radikal. Ihr werdet radikale Dinge hören, wo du sagst, oh, das mir nicht, na, das hat nichts mit mir zu tun. Aber hör ein bisschen tiefer und dann werdet ihr ein paar Sachen erkennen. Römer 1, ich lese ab Vers 18. Denn Gottes Zorn wird von Himmel her offenbart. Wann machen wir Schluss? 9.30 Uhr? Okay. Also wenn ihr müde werdet, dann sagt nur Bescheid. Dann hebt eure Hand und sagt, mach so oder irgend sowas, dann werde ich werde schon kapieren. Denn Gottes Zorn wird von Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist eine automatische Folge. Die Verfinsterung des Herzens. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich, das einem vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Und dann geht es weiter. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt den Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändlichen Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen verlassen und sind in Begierden zueinander entbrannt und haben Mann und Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein müsste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben im verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll von allen Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch. Das haben wir doch irgendwo gelesen, oder? Das haben wir gerade in 2. Timotheus gelesen. Dass solche Zeichen die Zeichen der Endzeit sind. Und treffen sie zu? Sind wir in solchen Zeiten? Trifft auf jeden Fall zu. Erfinderisch in Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos. Ist das zu schnell? Soll ich langsamer lesen? Ich will nicht an irgendjemand vorbeireden. Wenn es uns trifft, sollen wir hellhörig sein, okay? Unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Was hier wichtig ist, ist, dass es Gott ist, der sie übergibt. Gott sagt, du willst den Weg gehen, dann geh den Weg. Er macht es, dass ihre Herzen dadurch verfinstert werden, Warum? Weil Gott es will? Nee. Weil wir es wollen. Weil wir es wollen. Wir sagen, lieber, dass die gute Sachen, dass das Neid und so weiter und Ärger und Zwietracht und das ganze Zeug. Ich meine, die großen Sünden tun wir normalerweise nicht. Oder wenn wir sie tun, auf jeden Fall erkennen wir sie als Sünde. Aber diese ganzen Kleinigkeiten, die wir rüberlesen sehr schnell, umso schneller, umso besser. Dies sind die kleinen Fallen, die uns erstricken. Und die sind genauso gültig, die sind genauso solche Dinge, die unseren Herzen verfinstern, so dass wir die Wahrheit nicht erkennen können. Nun, wir haben den großen Vorrecht und wir haben auch die Advantage. Wie sagt man Advantage auf Deutsch? Abenteuer nicht. Ein Advantage ist eine... Oh, come on. Nee, das hat nicht mit Advance zu tun. Vorteil, Vorteil. Danke, Herr. Halleluja. Wir haben den Vorteil, es ist nicht leicht, Ami zu sein, muss ich euch sagen. Die ist auch nicht leicht, Ami zu sein, Amerikaner. Immer mit zwei Sprachen im Kopf rumzulaufen, da weißt du mal manchmal nicht, welche Sprache rauskommt. Und wenn du ein Wort brauchst, dann ist es nicht da. Okay, Vorteil. Wir haben den Vorrecht und den Vorteil, dass wir Jesus haben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er den vollen, absolut vollen Preis bezahlt dafür, dass wir nicht da rein geraten müssen. Und wenn wir da in dem Fettnäpfchen tappen, dann können wir raus. Wir können raus. Es gibt einen Ausharren bis ans Ende. Es gibt eine Buße tun. Es gibt einen Umkehr. Und es gibt eine Möglichkeit, dass wir nicht in dieser Verstrickung bleiben. Aber es gibt wohl die Möglichkeit, dass wir in diese Verstrickung hineintreten. Dass wir uns in diese Verstrickung befinden. Weil wir haben einen Feind, der so hinterlistig ist, dass er Mittel und Wege findet, an uns ranzukommen. Stimmt das? Oder bin ich der Einzige, der das so erfährt? Ja. Darf ich Hände sehen? Also jetzt wäre die Zeit. Ja, Amen. Wenn du hundertprozentige Resonanz bekommen kannst, dann sollst du es auch tun. Es tut gut. Für einen Redner tut es gut, wenn jeder sagt, ja, ja, okay. Was haben wir für Probleme? Aber wir haben einen Herrn, der so viel größer ist. Halleluja. Es gibt Hoffnung, es gibt gute Nachricht. Und das lesen wir wir gehen zurück auf 2. Timotheus. Und ich lese einfach noch eine Stelle ab Vers 14. Paulus spricht den Timotheus an und sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und was dir anvertraut ist, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werk geschickt. So ermahne ich dich inständig, vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Das heißt, wenn es mal passt und wenn es mal nicht passt, steh dazu. Mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, jetzt geht's wieder los, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Die Hoffnung ist, bleib dabei. geh wieder zu dem Zeitpunkt zurück, wo du Jesus zum ersten Mal geliebt hast. Werde wieder radikal in deinem Alter. Ich habe mit einem gesprochen vorgestern, der ist Rentner. Endlich mal Rentner. Jetzt kann ich nichts mehr verlieren. Jetzt bin ich total radikal. Cool. Fand ich gut. Ich denke, wir sollen auch radikal sein, dort, wo wir jetzt gerade stehen, in die Welt. Denn wir sollen Salz der Erde sein und Salz an der Arbeitsstelle und so weiter und so fort. Aber irgendwann mal musst du es satt haben. Einfach so vor dich hin zu pläppern und keinen Unterschied zu machen. Dazu bist du nicht berufen. Du bist berufen, um deine Welt zu verändern. Du bist berufen, den Reich Gottes zu bringen, dort, wo du bist. Du bist berufen, Menschen zu Jesus zu führen, in die Erlösung, in die Rettung. Du bist berufen, deinen Mitmenschen zu vergeben. Du bist berufen, dich zu versöhnen, wo es notwendig ist. Du bist berufen, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Du bist berufen, auf Wasser zu wandeln. Du bist berufen, Wasser in Wein zu verwandeln. Du bist berufen, die Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Du bist berufen zu einem Wandeln, der so ein Vorrecht ist. Können wir uns gar nicht vorstellen, was für ein Vorrecht das ist, anders reagieren zu dürfen als die Welt. Nicht nur Anstoß zu nehmen, sondern in Vergebung da drüber zu stehen und die andere Backe zu drehen. Das ist eine Berufung und ein Vorrecht, die wir haben, die keine andere Menschengruppe auf Erden hat. Auch die Engel nicht. Wir sind die Einzigen, die Erlösten des Herrn, die diesen Vorrecht haben. Wie? Wie? Herr, ich will. Wer ist hier? Es gibt wahrscheinlich niemand hier, der nicht sagt, oh Gott, das will ich. Aber wie? Und ich denke, wir haben eine sehr, sehr klare und sehr gute Antwort. Und das heißt, treffe mich doch am Fuß des Kreuzes. Und ich denke, das ist ein erster Schritt, den wir heute Abend tun wollen. Treffe mich doch am Fuß des Kreuzes. Was bedeutet das denn? Wenn wir zu Jesus kommen, zum Fuß des Kreuzes, dann kommen wir nicht mit Hochmut, sondern mit Demut. Wir kommen mit einer Gewissheit, wer wir sind und wer wir nicht sind, wer er ist. Wir kommen mit einer Haltung, der ganz anders ist, als die Haltungen, die wir gepflegt haben hier in die Welt. Wir haben Einstellungen gepflegt, die in diese Welt passen, aber die passen nicht in Gottes Reich. Gottes Reich ist so anders. Wenn du Matthäus 5 und 6 liest, dann siehst du, wie anders Gottes Reich wirklich ist. Wenn du hörst, wie er seinen Jüngern sagt, der Größte sein will unter euch, der soll eure Diener sein. Dann verstehst du langsam, wie anders Christsein sein soll. Und wie weit wir davon entfernt sind. Aber wir haben einen Parakletos. Wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft. Und ich denke, er hilft uns heute Abend einen Anfang zu machen, der uns erlaubt, die Wahrheit zu erkennen, die er uns geben möchte morgen und am Sonntag. Dass wir von hier weggehen als Männer und Frauen, die anders in diese Welt gehen, die eine Radikalität haben, die nicht so auf Straßenschlachten zu sehen ist. Wir werfen keine Steine und machen keine große Demos, so wie in Ägypten oder so. Das ist nicht der Weg, sondern einfach indem wir wie Jesus durch diese Welt gehen, verbreiten wir den Geruch des Heils. Verbreiten wir irgendetwas, wo die Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, was ist anders bei dir? Was du hast, das will ich. Das ist für mich ganz toll. Ich bin nicht der Evangelistentyp, obwohl ich damals ziemlich war. Es fiel mir immer schwer, auf jemanden zuzugehen und anfangen, über Jesus zu erzählen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Aber was ich sehr gern habe, ist, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, was ist denn mit dir? Warum reagierst du so anders? Das gefällt mir. Dann kann ich anfangen, was zu erzählen über meine Beziehung zu Jesus. Und so soll es sein. Denn der Reich Gottes ist in uns. Und überall, wo wir hingehen, das soll Gottes Reich da sein. Es soll ganz normal sein für uns, dass wir morgens zur Bäckerei gehen und sagen, ist jemand krank? Du, ich habe gehört, du bist krank, kann ich für dich beten? Und du betest und sie werden geheilt. Und dann sagst du uns, außerdem möchte ich gerne 5 Semmeln. Und dann gehst du wieder heim. Das ist radikal, Leute. Aber das ist ganz natürlich, oder? Ganz natürlich, übernatürliche Menschen sollen wir sein, Tag für Tag, Tag ein, Tag aus, ob wir in die Arbeit sind oder sonst wo. Das soll unser normales Wesen sein, weil das ist der Wesen Christi. Wir kommen mit Demut zum Fuß des Kreuzes. Wir kommen mit Sündenbekenntnis zum Fuß des Kreuzes. Und wir kommen mit Buße zum Fuß des Kreuzes. Wir sind gewohnt, auch durch diese Geist, diese Prägung unserer Zeit, wir sind gewohnt, nicht mehr ins Licht, im Licht zu wandeln. Wir sind gewohnt, besonders, ich meine, es ist schon viele Jahre her, 20 Jahre seit der Wende, wie lange ist das her? Damals war es noch schlimmer, besonders hier, ihr wart gewohnt, so zu leben, dass ihr die Wahrheit gar nicht haben sagen dürfen. Da musste sich die Dinge, die müssten alle ein bisschen krumm laufen, dass sie überhaupt gelaufen sind. Ich weiß, ich war teilweise dabei. Nicht so tief, wie ihr es leben müsst. Aber nicht desto trotz sind wir herausgefordert, im Licht zu wandeln. Wir sind herausgefordert, unsere Sünden einander zu bekennen, auf dass wir geheilt werden. Wir sind herausgefordert, aber auf der anderen Seite klug zu sein und ein bisschen weise zu sein und dass du nicht jedem deine dreckige Wäsche aushängen musst, nicht vor jedem, aber es geben diese Dinge, die wir gegeben sind, die notwendig sind, um einen Durchbruch zu erleben. Demut heißt, nicht so stolz zu sein, dass du meinen musst, du kannst deine Sünden nicht bekennen, weil die anderen werden dann so schlecht von dir denken und es ist so wichtig, dass sie ein gutes Bild von dir haben. Und dann in die Bekenntnis so ehrlich zu sein vor Gott, dass es was ausmacht. Man kann bekennen, ohne Buße zu tun. Weißt du das? Hat das schon jemand erlebt? Kann bekennen, ohne Buße zu tun. Was ist Buße? Buße ist ein, auf Griechisch ist es eins so zu verstehen und auf Hebräisch ein bisschen anders zu verstehen. Auf Griechisch ist es so zu verstehen, ich ändere meine Meinung. Weil die Griechen, die sind ja die hedonistische, humanistische Mentalitäten, das heißt, es ist alles hier im Kopf. Das hebräische Verständnis geht etwas tiefer. Das ist eine Herzens-, eine Gefühlssache. Das ist eine Sache, der was ausmachen muss. In Hebräisch heißt Buße, ich gehe einen Weg, ich befinde mich auf einem Abgrund, ich sage, hoppla, wenn ich da weitergehe, dann endet es böse. Also, ich drehe mich um besser und ich gehe in eine andere Richtung. Also, das hat mit einer Aktion zu tun, einer Aktivität zu tun. Und man geht in eine andere Richtung. Man ändert sein Verhalten. Eigentlich logisch. Warum haben wir nicht dran gedacht? Aber das ist Buße tun. Das ist das, was wir bringen. Das ist alles, was wir bringen können. Wir bringen unsere Zerbrechlichkeit. Wir bringen unsere Unvollkommenheit. Wir bringen das, wer wir sind, und das ist nicht besonders schön. Aber wir bringen es. Was empfangen wir? Das ist jetzt die gute Nachricht. Jetzt können wir alle lächeln. Ah, jetzt kommt was Gutes, endlich mal. Wir empfangen Vergebung. Wir empfangen Gnade. Wir empfangen Barmherzigkeit. Wir empfangen Annahme des Vaters. Er hat uns nie abgelehnt. Wir haben uns von ihm distanziert durch unsere Sünde. Aber durch diesen Prozess der Bekenntnis, der Buße, dann sind wir wieder in seine Arme. Das ist kein langwieriger Prozess. Das passiert sofort. Preis dem Herrn dafür. Er sagt nicht, okay, dann schauen wir mal, ob du das halten kannst jetzt. Und wenn du es mal ein paar Wochen lang halten kannst, dann schauen wir weiter, ob ich dich heute liebe oder nicht. Nein, preis dem Herrn, dass es nicht so ist. So gehen wir miteinander um. Aber Gott geht nicht mit uns um in der Art und Weise. Preis dem Herrn. Also Annahme und Wiederherstellung und Heilung und Befreiung. Am Fuß des Kreuzes gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave, Freier, Heiden, Juden oder was weiß ich. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Wir sind alle gleich, wenn wir da am Fuß des Kreuzes sind. Keine ist besser als der andere. Alle haben gesündigt, wenn du in Römer 3, wenn du das, brauchen wir biblische Beweise dafür? Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, also lass uns ein paar biblische Beweise anschauen. Römer 3. Und ich lese die Verse 21 bis 24. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, die sie bei Gott haben sollten. Ermangeln des Ruhmes. Boy, das ist ein bisschen schwierig. They have fallen short of the glory. Die sind zu kurz gekommen der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Halleluja. So kommen wir zum Fuß des Kreuzes mit den ganzen Schlamassel, den ganzen Dreck, den ganzen Staub, die auf uns sich angesammelt hat über die Jahre. Eigentlich müsste man das jeden Tag tun. Gell? Wir können eine ganze Denomination darauf bauen. Die Fuß des Kreuzes Gemeinde, wo wir jeden Tag Buße tun. Eigentlich sollen wir das machen, ohne dass wir eine neue Kirche aufmachen müssen. Aber so sind wir denn. Die auf jeden Fall regelmäßig. Nicht gesetzlich, aber schon regelmäßig. Wir wissen, wann es notwendig ist. Oder jeder weiß, wann es notwendig ist. Wann wird es notwendig? In dem Moment, wo du dich über einen anderen Bruder oder Schwester ärgerst, das ist notwendig. Wenn du dich aufwühlen lässt über irgendeine Situation und fängst an, Bitterkeit in deinem Herzen zu halten, dann hast du es nötig. Natürlich, wenn du eine echte Sünde begehst, hast du es nötig. Die anderen Sachen halten wir nicht so als echte Sünde. Aber die sind echte Sünden. Es ist Sünde, Bitterkeit im Herz zu halten. Es ist Sünde, sich zu ärgern gegen deinen Bruder. Jesus sagte, das ist genauso, als ob du jemand umbringst. Wenn du deinem Bruder sagst, du Narr, ist das genauso, als ob du ihn umbringst. Ich denke, wir benutzen stärkere Wörter, oder? Wenn wir unsere Brüder und Schwestern irgendwie beschreiben wollen, du Narr, das ist, Wenn das schon mal Mord ist, was meinst du, was es ist, was du sagst? Das sind echte Dinge, Leute. Das sind die Dinge, das sind die kleinen Füchse, die in dem Weinberg die Trauben rauben. Das sind die kleinen Füchse, aber die sind echte Todsünden. Die sind Sünden, die zum Tod führen, weil alle Sünde führt zum Tod. Und die führen zu diesen Verfinstern in den Gedankenwelt, dass wir nicht mehr die Wahrheit nicht mehr erkennen können. Und das ist ein schrecklicher Zustand. Lieber schnell zum Fuß des Kreuzes. Lieber schnell Buße tun. Lieber schnell diesen Anruf betätigen und sagen, du, es tut mir leid. Ich bin so verärgert über dir. Und der andere sagt, hey, ich wusste gar nicht, was. Oder was weiß auch, es steht sogar in der Schrift, bist du vor Gott und bringst dein Opfer dar und du merkst, du erinnerst dich dran, dass irgendjemand irgendetwas gegen dich hat. Noch nicht einmal, dass du irgendjemand was Böses getan hast, sondern du hast nur Gerüchte gehört, ja, irgendjemand hat was gegen dir. Dass du das sogar versöhnen sollst, bevor du dein Opfer bringst. Das ist auch ziemlich heavy, das ist ziemlich tiefgreifend. Das gibt mir zu denken, soll uns allen zu denken geben. In Römer 10 heißt es, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude. Das gleiche Herr ist Herr von allem und reichlich, segnet reichlich alle, die ihm anrufen. Galater 3 das gleiche. Es gibt keine Jude noch Grieche, Sklave noch Freie, Mann oder Frau. Ihr seid alle eins in Christus Jesus. Das ist sehr frei vom Englischen übersetzt. Meine Notizen sind alle auf Englisch, tut mir leid. Aber ich denke, wenn ihr nachschaut, dann sagt es sehr, sehr ähnlich in eurer Bibel. Eine andere Sache, der mir klar wurde, und das ist vielleicht eine von diesen Kostbarkeiten. Jeder Christ am Fuß des Kreuzes ist unmittelbar mit Jesus vereint. Jeder Christ unmittelbar mit Jesus vereint. Eigentlich sind wir das überall, egal wo wir sind, weil das ändert sich nicht. Das ist eine ewige Tatsache. Aber besonders, wenn wir in der Bußbereitschaft, in Demut zu Jesus kommen und unsere Sünden bekennen, es gibt keinen Ort, wo wir dem Herrn näher sind. Unmittelbar mit Jesus vereint. Und das gilt für uns allen. Das heißt, jeder Christ ist unmittelbar mit Jesus vereint. Wenn du dort bist, dann bist du auch miteinander unmittelbar vereint. Denn wir sind einen Leib. Wir sind alle in einem Geist getauft. Es gibt keinen Unterschied. Wenn es keinen Unterschied gibt zwischen Jude und Nichtjude, Sklave oder Freier, Mann oder Frau, wie kann es einen Unterschied geben zwischen Christ und Christ? Gläubige und Gläubige. Geht gar nicht. Es geht gar nicht. Das ist eine Wahrheit, die wir erkennen dürfen. Wir können diese Wahrheit erkennen und wahrnehmen. Und ich hoffe, dass jeder hier das sagen kann. Kannst du diese Wahrheit begreifen? Lass mich das noch einmal sagen. Jeder Christ am Fuß des Kreuzes ist unmittelbar mit Jesus vereint und unmittelbar mit jedem anderen Christen vereint. In dieser Einheit ist es unmöglich, eine Streitigkeit hineinzuschieben. Diese Einheit ist eine geistliche Einheit, eine ewige Einheit. Es ist diese Stelle, wo wir alle gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus, gesetzt mit Jesus auf dem Thron zu Rechten des Vaters. Es ist die Stelle, die wir alle einnehmen, wenn wir Jesus aufnehmen als unser Herr und Heiland. Bei der Wiedergeburt ist das einen Stand, einen Status, die wir einnehmen, die sich nie, nie ändern kann. Wenn das so ist, und das ist jetzt die Herausforderung, Und wir merken, dass irgendetwas zwischen einem von uns kommt. Wie reagieren wir? Wenn wir merken, unseren Stand in Christus Jesus, der unerschütterlich ewig ist, erkauft durch ein kostbares Blut Jesu Christi, unvergänglich, unveränderlich, unantastbar, wenn wir wissen, dann wie gehen wir damit um, wenn irgendetwas zwischen uns kommen versucht? Aus der Perspektive sieht das Leben ganz anders aus. Aus der Perspektive habe ich plötzlich eine Waffe gegen Satan, wo ich sage dann, hey, Moment mal. Natürlich haben wir mit gefallenen Menschen zu tun. Wir haben mit unserer menschlichen Natur zu tun. Wir haben mit Missverständnissen zu tun. Wir haben mit allen diesen Dingen zu tun. Und wir sind als Menschen nicht vollkommen auf dieser Erde, aber wir erarbeiten unsere Erlösung durch Furcht und Zittern. Ja, was hat das für eine komische Bedeutung? Ich sage euch, was für eine Bedeutung das hat. Hier an dieser Stelle sind wir mit Jesus gesetzt in dem Himmel, gesegnet mit allen geistlichen Segen, regierend mit ihm zu Rechten des Vaters. Aber wir haben hier eine Zeitlinie. Und obwohl wir diesen Status haben, haben wir auch diese Schriftstelle, der sagt, erarbeitet eure Erlösung mit Furcht und Zittern. Amen? So erarbeiten wir unsere Erlösung. Wir versuchen, Jesus ähnlich zu sein. Wir wachsen in ihm und dann fallen wir. Und dann kommen wir zum Fuß des Kreuzes. Und dann haben wir die Vergebung, die Annahme und es geht uns wieder gut und wir fangen wieder an zu klettern. Bis zur nächsten. Und das geht immer weiter. Ob du hier bist oder hier bist, bist du immer noch ein Sünder. Und wer sagt, er hat keine Sünde, der ist ein Lügner, laut meiner Bibel. Also wir müssen diese Facetten irgendwie mit hineinbringen in unser Verständnis. Aber was ich versuche, ist unser Verständnis, unser Horizont zu erweitern, dass wir nicht dort auf der menschlichen Zeitlinie bleiben, sondern die Überwindung, die wir erlernen müssen auf diese Zeitlinie, denn wir werden Jesus immer ähnlicher. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wir werden ihm immer ähnlicher, weil er uns vorbereitet auf das Kommende. Wir wissen nicht genau, was das sein wird. Wir wissen, es wird eine neue Himmel, eine neue Erde geben. Wir wissen, es gibt eine 1000-Jahre-Periode, wo wir vielleicht über Städte regieren müssen, wer weiß. Aber aus irgendeinem Grund ist es ihm wichtig, dass wir wachsen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und was bedeutet das immer ähnliche werden? Wo kommen wir hin? Wir kommen hin auf diese Linie, wo wir von Anfang an mit ihm sitzen, zu Rechten des Vaters und mit ihm regieren. Dort kommen wir an. Und ich sehe, dass er uns ermutigt, diese regierende Stelle immer wieder einzunehmen. Das ist die Überwindung. Wir überwinden nicht durch unsere Geschicktheit, durch unser Können, sondern wir überwinden dadurch, dass wir den Schritt machen auf diese Ebene, wo wir mit ihm zu Rechten des Vaters sitzen. Wow, it blows my mind, würde ich auf Englisch sagen. Das übersteigt meinen intellektuellen Vermögen. Das übersteigt meinen Verstand, das ist einfach so. Aber obwohl es meinen Verstand übersteigt, kann ich es begreifen. Die Bibel sagt mir, dass ich die Liebe Christi, der über alle Vernunft ist, begreiflich ist für mich. Ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es begreifen. Seht ihr den Unterschied? Ich kann es nicht erklären, aber ich kann es begreifen. Ich weiß wohl, dass es Tatsache ist, dass es da ist, dass es echt ist, auch wenn ich das nicht verstehen kann. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Könnt ihr noch? Seid ihr müde? Ich habe noch keine gesehen bisher. Können wir noch ein bisschen weiter? Hallo, herzlich willkommen. Lass uns mal Kolosser aufschlagen. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Ihr habt auch bestimmt so Eselsbrücken, gell? Jeder weiß genau, wo diese Bücher sind in der Bibel, oder? Welche Reihenfolge, das habt ihr alle auswendig gelernt? Eins, zwei, oh, toll. Also, drei, spitze. Und? War das ein Vier? Toll. Oh, Glory. Und wir fragen uns, gell, warum wir Probleme haben. Umso besser du deine Bibel kennst. Amen. Umso besser du deine Bibel kennst, umso leichter ist die Überwindung. Weil dann hast du diese Wahrheiten drauf. Die sind einfach drauf. Hast du einfach drauf. Kolosser 3. Und ich lese ab Vers 8 bis etwa 17. Nun aber legt alles ab von euch. Das ist ein Befehl. Das ist keine Option, ja, das ist kein Vorschlag, sondern das ist einfach, tu es. Wir können entweder Anstoß nehmen oder wir können uns belehren lassen. Das ist immer die Schalter, die wir in uns haben. Eine Wahrheit kommt auf uns zu und wir fühlen uns beleidigt oder wir nehmen das als eine Korrektur vom Herrn und lernen daraus. Erkennst du diesen Schalter in dir? Jemand kommt auf dich zu und sagt, du, lies doch, finde doch eine Schriftstelle und proklamiere das und deine Probleme werden gelöst. Und du sagst, lass mich in Ruhe. Wer bist du denn, der mir sowas sagt? Oder du kannst sagen, hey, danke Herr. Das nehme ich auf und das mache ich und dann wirst du überwinden. Kannst du mal selber ausprobieren. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Das klingt auch wie diese Listen, die wir vorhin gelesen haben, die unsere Tage beschreiben, gell? Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneut wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihm geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittene oder Unbeschnittene, nicht Grieche, Psyche, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage eine den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu denen ihr euch berufen seid, in einem Leibe, regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt in diese erste Stunde gehen sollen, können, wollen, aber ich möchte jeden ermutigen, sich die Zeit zu nehmen. Wenn ihr nachher auf eure Zimmer seid, nehmt doch Zeit und demütigt euch vor Gott und schreibt auf die Dinge, die ihr merkt in euch, wo eure Liebe erkaltet ist. Schreibt einfach auf die Bitterkeiten, die Verletzungen, die Dinge, die euch gefangen halten. Und bekennt sie vor Gott. Und dann tu Buße und lass mich versuchen, das ein bisschen zu erläutern. Wenn du wirklich verletzt worden bist, nehmen wir einen ganz extremen Fall, du wurdest wirklich total missbraucht, auf ungerechte Weise, auf welche Ebene, physisch, emotional, vielleicht würdest du gemobbt in deinen Job oder was weiß ich. Aber es war ungerecht. Es war einfach ungerecht. Und du weißt es und du weißt, dass die, die es dir getan haben, es auch wissen. Auch in solch einer Situation bekenne deine Verletztheit und bekenne es als Sünde. Das ist radikal, aber es gibt einen liebenden Gott dahinter, der dir irgendwas sagen möchte. Er sagte, wenn jemand dich auf die eine Backe schlägt, dann dreh ihm die andere Backe, halt ihm die andere Backe zu. Es gibt ein Geheimnis darin, wenn wir bereit sind, solche tiefe Verletzungen ihm zu bekennen und sag, Herr, es tut mir leid, dass ich an diese Verletzung gehalten habe. Ich habe dir nicht getraut, dass du mir heilen kannst. Amen. So ist es eigentlich letztendlich. Wir haben ihm nicht getraut, dass er damit umgehen kann. Und wir haben es selber getragen. Und er war die ganze Zeit da und sagte, mein Kind, gib mir es doch. Und du hast gesagt, nein, ich kann nicht. Ich ermutige dir heute Abend, schreib auch solche Dinge auf und komm zum Fuß des Kreuzes und leg es hin und sag, Herr, das ist wirklich wahr. Dort, da bin ich jetzt und ich bekenne dir das. Und Herr, ich tue Buße. Ich stehe jetzt an diesem Abgrund und ich schmeiß das Ding runter. Und dann drehe ich mich um und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich gehe den Weg des Vertrauens. Ich vertraue dir, Herr. Und was du mit denen machst, ist mir egal. Ob du jetzt Feuer von Himmel schmeißt auf deren Kopf, das wäre mir natürlich am liebsten, Herr. Ob du das aber tust, oder ob du sie total vergibst und sie zu dir kommen und meine Geschwister werden. Vielleicht werde ich sogar auf denen zugehen müssen mit die gute Botschaft. Vielleicht werde ich sogar zu denen geschickt, um für sie zu beten. Vielleicht bist du der Schlüssel oder die Schlüssel in deren Leben. Aber du kannst den Schlüssel nicht sein, weil du so verbittert und verletzt bist. Ich weiß, dass was ich sag, hart ist, vielleicht zu hart für manchen, weil manche Verletzungen sind dermaßen tief und manche Missbräuche sind dermaßen böse, dass es fast unmöglich ist, diese Gedanke überhaupt zu fassen. Aber wenn das deine Situation ist, dann fass erstmal Mut. Höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Höre, was Gott dir heute Abend sagt. Lass heute deine Befreiung anfangen, dass wir morgen weitergehen können. Lass es nicht los. Ich weiß, weil ihr Menschen seid wie ich, weiß ich hundertprozentig, dass ihr mit solchen Sachen kämpft. Weil ich auch damit kämpfe. Und ich werde das Gleiche tun, wenn ich nachher ins Bett gehe. Bevor ich schlafen gehe, werde ich mich im Gebet vor Gott beugen und sagen, Herr, Amen, es gilt auch für mich. Ich predige nicht auf euch herab, sondern ich spreche zu uns allen durch die Gnade Gottes.